Heute ist Samstag. Herzlich willkommen zu den Daily Meditations, der 1. Mai. Weiter geht's mit unserem Visionär Daniel. Daniel 8, 1 bis 27 aus der Basisbibel. Im dritten Regierungsjahr von König Belshazzar hatte ich, Daniel, eine Vision. Das war nach der Vision, die ich zuvor gesehen hatte. In der neuen Vision sah ich, wie ich in die Festung Susa versetzt wurde. Sie liegt in der Provinz Elam und ich fand mich am Kanal Ulai wieder. Okay, wir sind wieder in der Zeit von einem Belshazzar, ein König. Nein, ein König ist er immer noch nicht, sondern ein Mitregent. Aber wir sind in diesen Dingen ja nicht kleinlich. Wir können mittlerweile mit dem fiktiven zeitgeschichtlichen Rahmen und ihren Personen gut umgehen. Eine Geschichte wird uns erzählt und es geht genau darum, um die Botschaft von dieser Geschichte, um die Moral von der Geschichte. Eine neue Vision von Daniel in der Festung Susa. Was wissen wir über diesen Ort? Susa war eine antike Stadt, deren Reste im Südwesten des heutigen Iran nahe der irakischen Grenze noch heute zu sehen sind. Susa ist eine der ältesten, durchgehend besiedelten Städte der Welt. Das biblische Buch Esther spielt zum großen Teil im Susa der Zeit von Xerxes dem I., 486 bis 465 vor Christus. Wir dagegen sind in der Zeit 550 bis 545 vor Christus. Hat Daniel die Vision in der Residenzstadt Susa oder sieht er sich in der Vision in Susa? Beides ist grammatikalisch möglich. Ich nehme an, dass wir den Daniel beim Sehen seiner Vision in der Festung Susa sehen sollen. Der Ort der Vision wird noch genauer beschrieben. Ich fand mich am Kanal Ulai wieder. Ulai ist der Fluss in der Nähe von Susa. Es wurde vorgeschlagen von einigen Auslegern, dass dieser Begriff, der in der Regel als Fluss oder Wasserlauf verstanden wird, eine verstümmelte Form des akkadischen Wortes Abalu sei. Das bedeutet Stadttor. Warum das Ganze? Ja, weil es später in Vers 16 heißt, dass Daniel eine menschliche Stimme zwischen dem Fluss hört. Hä? Zwischen dem Fluss? Wenn jetzt der Fluss Stadttor bedeutet, dann könnte die Stimme zwischen den Flügeln des Tores erklingen. Ja, könnte, hätte, Fahrradkette. Eigentlich ist das Wort für Fluss oder Kanal ziemlich klar. Ich bleibe dabei. Was mir einfällt, ist Psalm 137. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten. Das klingt in der Basisbibel heute so. An den Kanälen zu Babylonien. Jo, alles klar, das Wort meint Kanal. Was aber sieht der Seher? Als ich aufschaute, sah ich, dass ein Widder am Kanal stand. Er hatte zwei lange Hörner. Ein Horn war länger als das andere. Das längere Horn war später gewachsen. Der Widder wurde mächtig und tat, was ihm gefiel. Ich sah, dass der Widder mit seinen Hörnern in Richtung Norden, Süden und Westen stieß. Kein Tier blieb vor ihm stehen. Niemand konnte die Tiere aus seiner Gewalt retten. Ein Widder mit zwei Hörnern am Kanal. Okay, die beiden Hörner waren hoch, das eine höher als das zweite. Und das höhere war später gewachsen. Hörner sind immer ein Zeichen der Macht und Stärke. Der Widder wandte sich dem Westmeer zu, nach Norden und nach Süden. Nicht eins von allen Tieren hielt ihm stand. Niemand rettete sich vor seinem Zugriff. Er tat, was er wollte. Der Widder steht für das Reich der Meder und Perser, daher die zwei Hörner. Das größere steht für die Perser. Ziemlich einleuchtend. Vers 5. Während ich das beobachtete, kam von Westen her ein Ziegenbock über die ganze Erde, ohne den Boden zu berühren. Zwischen seinen Augen hatte er ein besonderes Horn. Er rannte zu dem Widder mit den beiden Hörnern, den ich am Kanal stehen sah. Voller Wut sprang er auf ihn zu. Ich sah, wie er den Widder erreichte und ihn erbittert angriff. Er stieß nach dem Widder und zerbrach ihm beide Hörner. Der Widder hatte nicht die Kraft, ihm standzuhalten. Der Ziegenbock warf den Widder zu Boden und zertrat ihn. Es war keiner da, der den Widder aus seiner Gewalt befreien konnte. Okay, ein weiteres Tier. Ein Ziegenbock aus dem Westen. Er zieht über die ganze Erdoberfläche, ohne die Erde zu berühren. So schnell bewegt er sich. Der Bock hatte ein unübersehbares Horn zwischen den Augen. Alexander der Große. Beide treffen aufeinander. Der Ziegenbock stößt den Widder zu Boden. Dessen zwei Hörner zerbrechen. Seine Macht ist dahin. Ohne Kraft kann er dem Ziegenbock nicht standhalten. Er wird zu Boden geworfen und zerstampft. Jo, so geht es ihm. Vers 8. Der Ziegenbock wurde sehr mächtig. Als er auf der Höhe seiner Macht war, wurde sein großes Horn zerbrochen. An seiner Stelle wuchsen vier besondere Hörner in alle vier Himmelsrichtungen. Aus dem kleinsten von ihnen ging ein neues Horn hervor. Es war außerordentlich groß in Richtung Süden, in Richtung Osten und in Richtung des herrlichen Landes. Es wuchs bis zum Heer des Himmels. Vom Heer und von den Sternen warf es einige auf die Erde und zertrat sie. Es erhob sich bis zum himmlischen Heerführer und nahm ihm das regelmäßige Opfer weg. Sein Heiligtum und sein Tempel wurden verwüstet. An die Stelle des regelmäßigen Opfers wurde ein unrechtmäßiges Opfer gesetzt. Das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und was es tat, gelang ihm. Das große Horn des griechischen Ziegenbockes zerbricht. Alexander der Große stirbt auf dem Höhepunkt seiner Macht in Babylonien. Die vier Folgehörner stehen für vier Nachfolger, unter denen das griechische Weltreich zerfällt. Ich erspare euch die Namen. Da ist von einem kleinen neuen Horn die Rede, das groß wird. Und dies Horn nimmt das tägliche Opfer des himmlischen Heerführers weg und verwüstet die Stätte des Heiligtums. Erinnert ihr euch, sowas hatten wir schon mal. Das ist der Antiochos Epiphanes. Der setzt die Opfer für Adonai im Jerusalemer Tempel ab und funktioniert ihn in einen Zeus-Tempel um. Der wirft die Wahrheit zu Boden. Leider war er erfolgreich. Vers 13. Dann hörte ich einen Engel reden, und ein anderer Engel fragte den, der redete. Wie lange gilt das, was in der Vision vom regelmäßigen Opfer zu sehen war? Wie lange bleibt es bei diesem Verbrechen, dieser Verwüstung? Wie lange trampelt man auf dem Heiligtum herum und missachtet den Opferdienst? Und er sagte zu mir, 2300 Abend- und Morgenopfer werden nicht dargebracht, bis das Heiligtum wiederhergestellt ist. Ja, nun wird's interessant, wohl? Daniel belauscht in seiner Vision, wie sich zwei Engel über den Skandal der Tempelentweihung unterhalten. Das hat was, finde ich. Ich wollte auch schon immer mal zwei Engel beim Töttern belauschen. Wörtlich ist aber von einem Engel die Rede und von einem, der redet. Von einem Heiligen die Rede und von einem, der redet. Aber okay, lassen wir uns auf die Deutung Engel ein. Der eine will wissen, wie lange das so gehen wird. Der andere weiß es. Woher, spielt keine Rolle. Es gibt immer einen Klügeren. 2300 Opfer werden Adonai nicht dargebracht. Bei zwei Opfern pro Tag macht das 1150 Tage. Das macht gut 3 Jahre. Okay, in Kapitel 7 hatten wir eine ähnliche Vision. Da ging es aber um 3,5 Jahre. Ein Indiz, dass diese Geschichten nicht in einem Rutsch am Schreibtisch runtergeschrieben wurden, sondern jede eine eigene Entstehungsgeschichte hat. 3,5 Jahre oder 3, das ist alles innerhalb der erzählerischen Toleranz. Denn es geht ja um die Moral von der Geschichte. Und Zeitangaben bedienen nicht die Neugierde der Zuhörer, sondern machen deutlich, dass eine schlimme Zeit begrenzt ist. Das wird vorbeigehen. Da ist jemand, der die schlimme Zeit begrenzt. Darum geht es. Während ich, Daniel, diese Vision hatte, versuchte ich zu verstehen. Da stand plötzlich einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Ich hörte eine menschliche Stimme vom Kanal Ulai her. Sie rief: Gabriel, erklär diesem da die Vision. Als Gabriel zu mir kam, erschrak ich und warf mich nieder mit dem Gesicht zum Boden. Er sagte zu mir: Menschensohn, verstehe, die Vision handelt von der Zeit des Endes. Während er mit mir redete, lag ich ohnmächtig auf dem Boden. Da berührte er mich und stellte mich wieder auf die Beine. Also stell dir die Situation vor. Daniel hat die Vision. Beim Sehen versucht er zu verstehen. Dann sieht er auf einmal neben sich einen, der aussieht wie ein Mann. Und dann hört er eine Stimme zwischen dem Ulai. Zwischen? Ah ja, das war die Idee mit dem Stadttor. Ja, wörtlich heißt es zwischen. Nur die Elberfelder formuliert zwischen den Ufern des Ulai, wobei hier die Ufer ergänzt werden. Sonst hört Daniel die Stimme aus dem Ulai oder auch vom Ulai her. Aber viel wichtiger, was sagt die Stimme? Gabriel erklärt dem da die Vision. Es wird klar, der neben Daniel steht, der heißt Gabriel. Und der soll dem Daniel die Vision erklären. Ja, Gabriel ist der Engel Gabriel. Wir erfahren zum ersten Mal in der hebräischen Bibel den Namen eines Engels. Schon cool. Aber auch eben ganz anders als ein Prophetenbuch. Gabriel bedeutet starker Gottes oder Gott ist stark. Und der Gabriel fängt auch gleich an und spricht Daniel an. Menschensohn. Hier könnte man besser von Menschenkind sprechen. Daniel haut das aus den Latschen. Der Gabriel fängt an und deutet. Apokalyptik, das ist die Zeit des Endes. Endzeit. Vers 19. Er sagte zu mir: Ich lass dich wissen, was geschieht, wenn der Zorn vorbei ist, denn die Vision handelt von der Zeit des Endes. Du hast einen Widder mit zwei Hörnern gesehen. Er steht für die Könige von Medien und Persien. Der Ziegenbock steht für den König von Griechenland. Das große Horn zwischen seinen Augen steht für den ersten König. Das Horn zerbrach und an seiner Stelle wuchsen vier Hörner. Das bedeutet, dass vier Königreiche auftreten werden. Sie kommen alle aus einem Volk, werden aber nicht so mächtig wie der erste König. Am Ende ihrer Herrschaft, wenn sie genug Verbrechen begangen haben, wird ein anderer König werden. Er wird hartherzig sein und ein erfahrener Betrüger. Er wird stark sein, ungeheures Unheil anrichten und Erfolg haben bei dem, was er tut. Mächtige Herrscher wird er vernichten und auch das Volk der Heiligen. Dank seiner Klugheit wird ihm sein Betrug gelingen. Er wird überheblich werden und viele vernichten, wenn sie sich sicher fühlen. Er wird sich gegen den Herrscher der Herrscher erheben, aber er wird besiegt werden, ohne dass ein Mensch eingreift. Die Vision von den Abend- und den Morgenopfern, die dir erzählt worden ist, ist wahr. Du aber halte die Vision geheim, denn sie bezieht sich auf eine ferne Zeit. Für den Daniel, der uns in der Zeit des babylonischen Exils vor Augen gemalt wird, ist die Zeit des Antiochos Epiphanes ferne Zukunft. Die Aufstände der Makkabäer. Für den Verfasser ist das vielleicht Gegenwart. In dieser Zeit wird das Daniel-Buch abgeschlossen. Sehr interessant die Formulierung, dass der Antiochus besiegt wird, ohne dass ein Mensch eingreift. Ein Hinweis darauf, dass er an einer schleichenden Krankheit gestorben ist. Im Neuen Testament lesen wir davon, dass der Tempelfrevel des Antiochus Epiphanes noch nicht das Ende einläutet, sondern da kommt noch ein weiterer Tempelfrevel hinzu. Matthäus 24. Da wird auf diese Danielstelle Bezug genommen und das Gräuel der Verwüstung, das da angekündigt wird, ist die Zerstörung durch die Römer, 70 nach Christus. Okay, gut, das Ende ist das immer noch nicht. Wir sind schon fast 2000 Jahre weiter. Zurück zu Daniel. Da war ich, Daniel, erschöpft und lag tagelang krank im Bett. Dann stand ich wieder auf und ging meinen Dienst beim König nach. Ich wunderte mich über die Vision, aber ich verstand sie nicht. Nach dieser bombastischen Vision, in der wir einen Engel namentlich kennenlernen, endet der Text fast ein wenig zu gewöhnlich. Daniel ist überwältigt und feiert erst einmal einige Tage krank. Dann steht er auf und nimmt seinen Job beim König wieder auf. Alles klar. Ach ja, natürlich hat er über die Vision gestaunt und sie trotz Engel-Gabriel-Deutung nicht verstanden. Gehört auch zur Moral von der Geschichte. Auch vorbildhafte Juden verstehen nicht immer alles. Shalom und schön mit Abstand und Maske in den Mai tanzen.